Nee,
so auch nicht, aber das kann man ja nicht machen. Irgendwie schwierig, das ist sicher nicht möglich.
Psst, er kommt!
Radio Stadtfilter.
Es ist gut 2 Minuten vor 7:30 am Abend vom 26. April. Ihr gehört digital im Synapsenfunk von Radio Stadtfilter.
Digital von A wie Apple bis Z wie Zuse. Alles aus der digitalen Welt.
Das ist die 12. Ausgabe von unserer Sendung. Mein Name ist Matthias Schüssler und im heissen Studio ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Ja, das ist die letzte Sendung im Monat und wie immer geht es dann um die Kummerbox Live. Wir kümmern uns um die Macken von eurem Kompi und die Marotten von eurem Mac. Also wenn die Maschinen nicht so tun, wie sie sollten, wenn ihr Fragen zum Mail, zum Surfen habt, mit Office kämpfen um die Sicherheit besorgt sind, dann können wir eure Sorgen nehmen. Hoffen wir wenigstens, wir lösen die Probleme. Schildert uns eure Anliegen und wir versuchen es wenigstens, euch weiterzuhelfen. Also, die Computerdoktor haben Sprechstunde, läutet an. Euren heissen Draht ins Studio von Radio Stadtfilter ist 052 203 31 00. Wir haben aber auch einen Chat in Betrieb und dort könnt ihr Fragen auch stellen. Den Chat findet ihr auf unserer Webseite und zwar, wenn ihr auf chat.stadtfilter.ch geht. Also geht dort an, loggt euch ein, stellt euch Fragen dort uns, wenn ihr nicht anrufen wollt. Und sonst sage ich nochmal die Nummer, die ist 052 203 31 00. Und nach dem nächsten Stück lassen wir los. Und das ist Hazelwood, der Lee Hazelwood, A Real Life Fool. Ja, Kevin, so als Computerbenutzer kommt man sich manchmal auch so als Real-Life-Fool vor, oder? Also wenn das Ding nicht so sollte, nicht so tut, wie es sollte.
Oder eben irgendetwas macht, wo man gar nichts dafür kann.
Genau. Also wenn ihr so einen Fall habt, läutet uns an auf 052 203 31 00 oder loggt euch ein auf chat@stadtfilter.ch. Und wir haben ja so eine Frage bekommen von der Pascal Gubler. Sie schreibt uns nämlich: als langjährige Digitalk- und jetzt Stadtfilter-Podcast-Hörerin habe ich eine Frage an Kummerbox Live. Ja, das ist toll. Also auch vor allem natürlich, dass du uns treu geblieben bist. Du hast ja schon zu Digitalks Zeiten fleissige Diskussionen eingemischt. Das ist schön, dass wir dich jetzt an neuer Stelle begrüßen können. Und das ist die Frage von der Pascal. Ich habe Best of YouTube abonniert und jetzt würde ich gerne ein paar von diesen Filmen im iTunes in der Rubrik Filme archivieren und kann die aber nicht dort anziehen. Was muss ich da machen, um die dort einbringen? Kevin, was muss ich da machen?
Ich weiss nicht, was man da machen mit dem iTunes. Also ich mache das nämlich so, ich habe so ein Programm gefunden im Internet, wo ich den Pfad angebe von dem YouTube-Film und der tut mir dann automatisch ein Video, also ich mache mir ein MPEG oder ein AVI-File und ich kann das so anschauen. Ob ich das ins iTunes einziehen kann, weiss ich aber nicht, aber ich glaube, das sollte gehen.
Also es ist tatsächlich so, dass YouTube ist ja eigentlich nicht gedacht zum Speichern und Abziehen und lokal anschauen, sondern das wird gestreamt und ich glaube, das ist wahrscheinlich, YouTube hat das gar nicht so gern, wenn die Leute das so lokal sichern, oder?
Ich weiss es nicht, es gibt ganz viele von diesen Programmen, wo man das kann, also wie das rechtlich aussieht.
Aber es ist sicher, also auf jeden Fall offiziell stellt ja YouTube die Funktion nicht zur Verfügung. Das heisst, man muss es irgendwie auf Umweg machen und man kann das verschiedene Arten machen. Man kann das Video einfach zum Cache vom Browser aus klüttern. Das ist aber dann so ein bisschen, das ist glaube ich nur ein bisschen etwas für die Nerds. Und sonst gibt es tatsächlich, wie du sagst, was brauchst du denn für ein Programm? Wie heisst das?
Ich weiss nicht, wie das heisst. Ich kann aber schnell auf meinem Laptop schauen. Ich habe das gerade da
drauf. Also, während Kevin schaut, kann ich euch schnell sagen, wie ich das mache. Ich brauche nämlich das im Firefox rein, gibt es eine Erweiterung. Die heisst Video Download Helper und der Link dazu würden wir auf unsere Webseite dann schreiben. Die findet ihr dort. könnt aber einfach auch auf den, sagen, die Add-ons aufrufen im Extra-Menü und nach Video-Download-Helper suchen und dann findet ihr das auch. Dann könnt ihr das installieren und das klingt sich dann auf jeder YouTube-Seite ein und erlaubt das Video dann einfach zu speichern. Also das ist eine gute Sache, funktioniert recht gut. Und sonst gibt es auch noch so Webseiten wie videodownloader.ch oder so und dort kann man das, die kann man auch nutzen.
Genau, also ich habe jetzt nachgeschaut, mir heisst irgendwie O und O Videodownloader. Keine Ahnung, von wo ich das habe, aber das heißt, es funktioniert.
Das ist ja die Hauptsache. Genau, und, also, und es ist eben so, dass das iTunes leider die Videos nicht spielt von Haus aus. Also die könntest du im VLC Media Player abspielen, wenn du die so gespeichert hast. Den findest du auf videolan.org. Den gibt es gratis runterzuladen für Windows und Mac und der spielt das Format. Aber das ist ja so ein Flash-Video und das kann eben iTunes und QuickTime und so von Haus aus nicht. Und wenn du das im iTunes rein willst haben, dann müsstest du es noch irgendwie umkonvertieren und so.
Keine Ahnung. Also der VLC, das ist wirklich ein geniales Programm, empfehle ich also auch. Ich mache alles mit dem, weil das Coole an dem ist, der spielt einfach alles, was irgendwie ein Video ist, ab. Da hat man nie mehr das Problem, dass irgendwie gewisse Sachen nicht abgespielt werden können.
Genau, also das ist ein Allesfresser, was so Videos angeht. Und darum ist der für so viel sehr empfehlenswert. Also, aber eben, es ist immer noch so, so richtig komfortabel, ist das nicht mit dem YouTube, also zum auch das auf den iPod bringen oder so. Da hast du am besten einen iPod Touch und der kann ja dann von Haus aus YouTube auch. Es gibt also die YouTube-Anwendung und dort kannst du all die Filme anschauen. Dann. Ja.
Ja.
Ist das umfassend erschlagen? Hoffen wir es jetzt mal. Und sonst, Pascal, läuft uns an auf 052-203-3100 und sag, ich bin nicht zufrieden mit diesen Ausführungen. Das könnt ihr besser oder so. Oder log dich ein auf chat@stadtfilter.ch. Jetzt muss ich schnell schauen, ob sich da gerade schon etwas zu tun hat.
Ich könnte sonst auch E-Mail schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse.
Genau, das vergessen wir immer.
digital@stadtfilter.ch und da könnt ihr, also nicht jetzt nur während der Sendezeit, sondern ihr könnt jetzt immer schreiben und das wird dann auch direkt uns weitergeleitet und beantwortet.
Und das hat den Vorteil, dass wir uns ein bisschen eine Frage vorbereiten können, gell Kevin?
Genau,
so wir wissen es ja fast alles, aber nicht ganz alles. Ja, sollen wir nochmal eine Frage machen?
Wir machen nochmal eine Frage.
Ja, dann hat sich da der Silvio gefragt über das Windows 7. Wir können jetzt ja überall lesen, unter anderem im Tagi, dass das gratis zum Download steht. Und was denn das für ihn bedeutet, als Vista-Benutzer kann er das einfach über sein Vista ein installieren, also drüber ein. Und was passiert dann? Funktioniert dann das ewig oder muss er dann das irgendwann einmal doch kaufen? Und wie macht er das am gescheitsten? Kevin?
Das Vista, man kann es zurzeit gratis abladen. Man kann es auch über das Vista ein installieren, würde ich aber nicht machen. Weil
warum würdest du das nicht machen?
Ich glaube, es wird irgendwann einmal abgeschaltet, dass das nicht mehr funktioniert.
Mhm.
Ich habe selber das neue Windows 7 getestet, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin ja ein grosser Vista-Gegner, weil es mein PC sehr langsam macht. Und ich habe das Windows 7 getestet und ich finde es also recht cool, weil ich also auf irgendeinem alten PC umgestanden ist installiert. Und das erste, was wirklich aufgefallen ist, es ist wieder ein Windows, das schnell läuft oder schneller als Vista. Und von dem her sicher ein Pluspunkt. Also ja, lohnt sich zum mal testen.
Also, das wäre ein denkwürdiger Moment. Das wäre das allererste Betriebssystem in der Geschichte von dem Betriebssystem, das schneller läuft als im Vorgänger.
Also, es ist. Also, schneller als Vista läuft, das ist wirklich so. Also, gut, das Vista ist ja elend gewesen. Das Gemeine, das sage ich mal. Ja.
Also, das sagt man über das Windows 7, es soll schneller sein. Und ich habe das auch so ein bisschen angeschaut. Mich dunkt es auch. Vor allem dunkt es mich irgendwie, wird das Vista in letzter Zeit irgendwie noch extra langsamer. Also, irgendwie, als ob das irgendwie wüsste, dass es demnächst abgelöst wird und jetzt einem noch ein bisschen den Umstieg noch ein bisschen erleichtern. Und, aber du hast eigentlich das richtige Stichwort gesagt. Du hast gesagt, du hast einen PC noch rumstehen gehabt, wo du dann das einfach so ein bisschen drauf hast können ausprobieren. Das heisst, du hast nicht einfach deinen PC, wo du alles drauf machst jeden Tag genau und dann dem das Windows 7 aufzwungen?
Nein, von dem hätte ich ein bisschen Angst, weil ich habe dann immer so das Gefühl, Windows 7, es ist jetzt halt nur eine Testversion und es dann nicht läuft und so und mühsam. Und ich habe jetzt halt den Vorteil, dass bei mir im Büro halt PCs noch rumstehen und ich kann irgendeinen haben. Wenn ihr das installieren wollt, ist halt die Überlegung, wenn ihr ein bisschen technisch begabt seid, kauft euch nochmal eine Festplatte, baut die, die ihr habt, aus, die andere drei, die leer ist, und dann jetzt Windows 7 drauf, dann könnt ihr nämlich einfach hin und her switchen. Wie würdest du es machen?
Ich habe es ausprobiert, indem ich eine virtuelle Maschine genommen habe. Und das klingt jetzt fürchterlich kompliziert. Ist es aber eigentlich gar nicht. Also das ist die Virtual Box von Sun. Gibt es gratis für Windows, für Mac, für Linux. Und die macht eigentlich nichts anderes, als dass sie quasi ein PC im PC simuliert. Also das heisst, man kann dann, man hat da ein Fenster und in dem Fenster startet man einen neuen PC und auf dem virtuellen PC kann man dann das Windows 7 installieren und ausprobieren. Und das ist eine gute Sache, weil es macht nichts kaputt. Es ist es beeinträchtigt das Gastsystem, also das eigentliche System nicht. Und ich habe x Betriebssystem, das ich so brauche, auf meinem Windows Vista, vom Windows 3.1 über mein Windows 98, über mein Windows Ubuntu. Ja, also einfach so aus Interesse. Oder wenn mich irgend an der Kummerbox mal irgendjemand eine Frage stellt zum Windows 98, kommt ab und zu vor, dann starte ich das Windows 98 in dieser Box auf und kann es dort ausprobieren. Also das Virtual Box von Sun findet ihr, glaube ich, auf virtualbox.org. Eine sehr gute Sache und dort laufen sehr viele Betriebssysteme, wo man dann also gefahrlos kann ausprobieren, parallel brauchen, ohne dass man wie der Kevin, der in seinem Büro 25 Computer rumstehen hat, also, so sich müsste einmauern mit Maschinen. Nein, sag, wie viele sind es wirklich?
Wie viele das rumstehen? Ja. Es sind viel. Also mit den Zwischentouren immer wieder ein bisschen aussortieren, aber ich würde sagen, ich habe immer so 5 bis 10 PCs, die stehen. Um genau so Sachen zu testen.
Genau, und da hast du immer alle, auf alle exotischen Betriebssysteme, oder sind dann die alle so ein bisschen gleich geschaltet?
Es ist so ein bisschen gemischt, es hat so ein bisschen alles Mögliche dabei. Einfach alles, was man irgendwie mal Lust hat zum Testen, kann man dann mal anschauen. Und wenn es nicht so gut ist, kann man den PC einfach irgendwo anstellen und dann benutzen den irgendjemand, um so. Windows 7 drauf tun, zum
genau,
Beispiel.
Genau. Das tönt doch nach so einem richtigen Tummelplatz für Geeks und Nerds. So, aber jetzt machen wir ein kleines Päuschen. Und was könnte besser passen zu den Temperaturen da im Studio, wie das Stück von Byron Lee, Hot Reggae? Hot Reggae, und das passt zu den Temperaturen da im Studio. Der Kevin und ich stehen in der Unterhose da und hoffen, dass jetzt durch die offene Ecke ein bisschen frischer Wind einweht. Die offene Ecke ist ja unsere Rubrik mit Megan und Simon, und da geht es heute um Audacity.
Da ist der Simon und da ist der Megan, und wir berichten wieder aus dem offenen Ecken. Und wir erzählen euch kurz etwas über ein Programm, das heisst Audacity. Audacity ist ganz ein einfacher Audio-Editor, und zwar hat er einen grossen Vorteil, er läuft nämlich unter Mac, OS X, unter Windows und natürlich vor allem auch unter Linux.
Wenn ihr euch zu Hause aufnehmen, wenn ihr Musik aufnehmen wollt, live mit dem PC, wenn ihr Podcasts machen wollt oder wenn ihr Radio machen
wollt, so wie wir das jetzt gerade machen,
dann könnt ihr den Audacity brauchen.
Da könnt ihr den herunterladen, und zwar ist es ein bisschen komplizierte Adresse, und zwar audacity.sourceforge.net.
Und ausgeschrieben findet ihr das natürlich wieder auf der Sendungsseite
unter stadtfilter.ch,
Sendungen,
Magazine,
Synapsenfunk,
und dort hat es einen Link zu der aktuellen Sendung. Ja, viel Spass beim was auch immer ihr wollt machen mit Audacity. Ist cool, ist einfach, ist gut,
super. Es tönt.
Ja, was ihr könntet zum Beispiel machen mit Audacity, ihr könntet eure Frage aufnehmen und die uns als MP3 schicken, und dann würden wir die natürlich auch spielen in dieser Sendung, das ist ganz klar. Apropos Frage, also jetzt haben wir eine vom Helmut, die sehr gut zum Klima da im Studio passt. Er fragt nämlich, wenn ich mein Notebook benutze, wird dies sehr heiß. Die Software SpeedFan zeigt bis zu 87 Grad an. Ist das normal oder ist das gefährlich?
Also, das ist 87 Grad finde ich jetzt ziemlich warm, aber noch nicht gefährlich. Also, ich glaube, bei Prozessen wird es irgendwie so ab 120 Grad oder so richtig kritisch. Also, ja, er wird dann einfach sehr wahrscheinlich recht laut sein vom Lüfter her.
Genau, also die Notebooks werden tatsächlich heiß. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, auf das Modell, auf den Prozessor.
Wie warm das es
genau, ist. Genau, auf die Umgebungstemperaturen. Also, dass es jetzt im Moment warm ist, muss euch nicht erstaunen. Es ist aber einfach wichtig, dass man die möglichst so braucht, dass die Hitze, die da entsteht, gut kann entweichen, dass die kann irgendwo hin. Also, was da falsch ist, wenn Leute zum Beispiel, oder nicht gut, sagen wir es mal so, wenn Leute, es soll ja Leute geben, die ihre Notebooks zum Beispiel im Bett brauchen. Wenn man die so auf die Decke stellt und die dann von allen Seiten von Daunenfedern umschlossen sind, dann kann natürlich die Hitze nie mehr an und dann kann es tatsächlich schwierig werden. Also es ist gut, wenn man die möglichst auf eine flache, auf eine ebene Fläche stellt, möglichst metallisch oder Holz oder so, einfach wo nicht die Hitze dann noch zusätzlich isoliert. Und sonst, ja, schauen eigentlich die Notebooks schon, dass sie nicht zu heiß werden.
Ich sehe auch oft, also gerade wenn man dann irgendwie ein Notebook auf den Tisch stellt und irgendeine Tasche oder einen Pulli nebenan legt, dann haben wir eigentlich das gleiche Problem. Und zwar haben wir am Notebook irgendwo eine Öffnung, die es rausbläst und er dann auch merkt, wenn er dort irgendetwas anstellt, das dann das blockiert, wird es dann auch schnell warm. Also auch dort ein bisschen darauf achten. Ja, aber ist eigentlich 87 Grad, nicht so kritisch.
Ja, und sonst kann man ja die Notebooks meistens so einstellen, dass die auch noch ein bisschen Strom sparen. Also die haben meistens irgendwie einen Modus, wo sie eben, das geht dann vor allem darum, um die Batterie zu schonen, wo man kann zum Beispiel die Rechengeschwindigkeit ein bisschen absetzen oder einfach schauen, dass das geht darum, dass die Batterie länger hält. Aber das hat natürlich dann auch den angenehmen Nebeneffekt, dass dann die Temperatur, die das Ding produziert, nicht mehr ganz so gross ist. Und so einen Modus könnte man dann auch brauchen, wenn es wieder so heiß ist wie heute Morgen.
Und oder jetzt gerade.
Da im Studio. Rundum hat es ja überall abgekühlt, nur wir hocken. Also gut, aber gehen wir zu der nächsten Frage und jammern ein bisschen weniger. Der Alex hat nämlich eine ziemlich delikate Frage für uns. Er fragt, mir ist ein grosser Lapsus passiert, habe ein geschäftliches E-Mail versandt. Leider ist das Mail recht hart herausgekommen. Das war unter den damaligen Umständen gerechtfertigt, aber die Ausgangslage hat sich geändert. Gibt es eine Möglichkeit, ein Mail zu entfernen, bevor es gelesen wurde? Ich habe gehört, dass das möglich sein soll.
Also, wenn ich das schon geschickt habe, müsste ich ja wie bei dem in Mail-Account einkommen, um das Mail zu löschen. Also von dem her eigentlich nicht möglich.
Nein. Also es gibt im Outlook gibt's je nachdem so eine Funktion, wo dann beim E-Mail heisst Aktionen diese Nachricht zurückrufen. Das ist aber so ein bisschen eine Mogelpackung, oder? Also das kann allenfalls funktionieren, wenn man im gleichen Unternehmen ist und quasi jemandem das in der gleichen Organisation geschickt hat, dann kann es allenfalls sein, dass er das nachher gelöscht werden. Und sonst, wenn man das auslöst, dann schickt meistens einfach das Outlook eine Nachricht hinein, wo drin steht, dass der und der die das Mail möchte zurückrufen, wie es heisst. Und dann schaut man es natürlich erst recht
an. Dann ist das erst richtig spannend.
Ja, also, genau. Also, ist dir das auch schon passiert, dass du irgendwie gefunden hast, oh Scheiße, das Mail hat jetzt gescheiter nicht geschickt?
Also das nicht, dass ich denke, ich hätte jetzt wieder nicht geschickt, aber ich bin so ein Kandidat, der Mail schreibt, die abschickt und dann merkt, dass ich den Anhang vergessen habe.
Ja gut, ja, das passiert mir also auch häufig, oder dass es noch nicht fertig sind oder irgendwie, ja. Aber also ich meine, eben, ist vielleicht wie bei allem, oder? Also auch wenn man jemandem anruft in der ersten Wut rein oder so, kommt wahrscheinlich häufig nicht gut raus.
Das ist nicht ideal, also hilft dann nur noch. Gross Entschuldigung schreiben.
Genau. Also, und darum gibt es ja da die wunderschöne Einrichtung vom Entwurfsordner. Da kann man so ein Mail auch einfach mal speichern und es am nächsten Tag nochmal lesen und finden, ist es jetzt immer noch gut, hat man es immer, oder will man es vielleicht ein bisschen abtemperieren. Und ja, mal drüber schlafen ist, glaube ich, nie verkehrt. Ja, und Google hat jetzt letztes Jahr, habe ich gelesen, auch so eine Unsend-Funktion in das Gmail eingebaut. gebaut, aber ich habe die also noch nicht ausprobiert.
Das ich kann nicht, ich habe es auch noch gelesen, aber ich weiss nicht so recht, wie das soll funktionieren. Ob das auch wieder nur von Google zu Google-Account ja. läuft. Also.
Wahrscheinlich. Also, und Google probiert da in letzter Zeit auch irgendwie den Benutzer so ein bisschen zu erziehen. Sie haben da vor irgendeinem halben Jahr haben sie es aufmerksam gemacht, indem sie so eine Funktion eingebaut haben, wo man kann einschalten kann und dann macht sie einen Test, ob man besoffen ist oder nicht. Also sie stellt irgendwie Rechnungen und wenn man die Rechnungen nicht kann lösen, dann findet sie, du könntest besoffen sein und du darfst jetzt keine E-Mails mehr verschicken. Also auch da Benutzer von sich selber schützen.
Sehr gut.
Also ein bisschen. Ah ja, ich glaube, man muss, das bringt es wahrscheinlich nicht so, aber zum Lachen drüber ist es lustig. Aber bleiben wir doch noch schnell beim Thema Mail. Und da möchte Monika von uns wissen, mittlerweile geschieht es öfters. Von meinem gmx.net-Mail-Account kann ich keine Mails versenden, beziehungsweise der Empfänger scheint den Empfang zu verweigern. Was, wenn ich das von einer anderen Adresse aus das Mail schicke, dann klappt es. Woran liegt das?
Also, ich weiß jetzt nicht, was das heisst, verweigern. Ob das einfach nicht ankommt am anderen Ort. Das habe ich schon oft gehabt, dass E-Mails halt eben gerade von Gmx-Account am anderen Ort nicht ankommen. Dort habe ich festgestellt, dass das Problem ist, wenn ich das im Outlook einrichte zum Beispiel und beim Postausgangsserver irgendwie zum Beispiel Bluewin, wo ich halt mein ADSL habe oder Sunrise oder was immer, als Postausgang, wo die E-Mails verschickt werden, darüber eingegeben haben, aber eine Gmx-Adresse haben, dass die teilweise nicht ankommen. Also, dass ich dort muss den Postausgang von Gmx definieren, dass die ankommen. Aber, ja.
Das wäre auch ein bisschen meine Vermutung, weil es gibt da verschiedene Mechanismen. Es geht ja immer darum, wie kann man dann dafür sorgen, dass nicht mehr so wahnsinnig viele Werbemails in der Weltgeschichte rumgeschickt werden. Und da ist eine Methode eben, es wird überprüft, ob dass der Server, der Nachricht verschickt, mit dem Absender zusammenpasst. Aber ja, also es ist eine zwiespältige Sache. Also, weil ich mache das laufend, dass ich irgendwie quasi Mails mit falschem Absender verschicke, von zu Hause aus, berufliche Mails oder wie auch immer. Und das geht dann natürlich je nachdem nicht mehr. Und das ist ein bisschen der Nachteil von dem.
Also es ist auch lustig, weil das Problem taucht irgendwie nicht überall auf. Also Bluewin hat das ja auch mal gestartet, dass die einfach gesagt haben, wenn ihr über Bluewin verschickt, müsst ihr die Authentifizierung einschalten. Das heisst, man muss sich beim Postausgangsserver anmelden mit der richtigen E-Mail-Adresse und dem richtigen Passwort von Bluewin. Und das haben sie mal gesagt, das wird jetzt so gemacht, das muss jetzt so sein. Auf vielen Orten hat man das gar nicht irgendwie müssen ändern. Also eben, es ist wirklich nur etwas, was an einzelnen Orten auftaucht.
Genau, und zum Teil wird es dann eben sogar, wird das Mail verschickt, aber beim Posteingangsserver vom Empfänger dann nochmal überprüft. Und der kann dann natürlich da auch wieder ganz willkürliche Sachen überprüfen. Also das macht wahrscheinlich, vielleicht tut es ein paar Spam ausfiltern, aber es macht wahrscheinlich vor allem einfach das E-Mail-Leben ein bisschen schwerer am Schluss. Also,
ja.
Es gibt so eine Funktion, zum Beispiel SPF, wenn das sollte da drin stehen, das ist so ein Sender Policy Framework, das ist so ein Mechanismus, der da dafür sorgt, aber mir macht der vor allem das Leben sauer und das ist also richtig ein toller Spam-Killer ist das auch nicht. Also ich weiß es nicht, aber mit dem muss man einfach leben und in dem Fall einfach Postausgangsserver von Gmx brauchen und dann geht es wahrscheinlich. Und sonst reklamieren und sagen, nein, es geht immer noch nicht. Und dann überlegen wir uns nochmal etwas. Tja, jetzt haben wir noch genau 3,5 Minuten und dann tun wir doch noch ganz eine kurze kleine Frage da einzwängen, bevor es dann 8 ist und es weitergeht, wahrscheinlich mit Rootsfilter oder so, wie immer am Dienstag. Und die Frage kommt vom Özgür und der sagt, ich produziere Musik und möchte für 2 Monitoren nutzen, für die bessere Übersicht. Muss ich da dafür eine neue Grafikkarte kaufen? Ich habe nämlich gehört, es gibt auch so Kabel, wo man kann dann 2 Monitore anschliessen. Muss er da einfach so ein Kabel posten? Oder?
Also so Kabel gibt es, aber das erfüllt den Zweck jetzt da nicht, weil die VGA
Splitter heisst jetzt, oder Weichen, genau, oder Verteiler.
Die zeigen einfach 2x das gleiche Bild an. Das ist noch gut zur Präsentation.
Genau, nützt ihm aber nicht.
Also man muss wirklich eine Grafikkarte haben, die zwei Anschlüsse hat, wo man wirklich zwei Monitore kann anhängen kann.
Oder zwei Grafikkarten kann man zum Teil auch einbauen.
Genau. Es gibt, was ich gesehen habe, recht coole Sachen mit USB-Grafikkarten. Ich weiss aber nicht, ob es funktioniert. Ich wollte es immer mal testen, aber ich habe es noch nie geschafft.
Kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was man da erwartet. Also wenn es einfach darum geht, irgendeine Menüpalette oder so auf einen anderen Bildschirm, auf einen kleinen Bildschirm auszulagern, dann ist das sicher eine gute Sache, könnte das funktionieren. Aber für einen zweiten 24-Zöller Anschlüsse
lagt
es wahrscheinlich nicht. Okay. Genau. Also, wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle aufhören, sonst stürmen da uns dann noch sie tigern schon vor dem Studio, sie wollen scharf drauf, Sendung zu machen. Also, das soll es dann auch gewesen sein an dieser Stelle mit der zwölften Folge sogar, genau, von unserem Digital-Magazin im Synapsenfunk. Ich sage noch schnell, wie es nächste Woche weitergeht. Der Roger und ich besuchen den neuen Apple Store in Zürich und fragen nach, ob jetzt das wirklich die Revolution vom Computerhandel ist, wie gewisse Leute behaupten. Tja, und eben, wenn ihr Rückmeldungen, Reaktionen auf die Sendung habt, wenn ihr Fragen stellen wollt, wenn ihr mit unseren Antworten nicht einverstanden seid, dann schreibt uns ein Mail auf digital@stadtfilter.ch. Und dann bleibt uns noch, Kevin, eine gute Woche zu wünschen.
Ganz eine schöne Zeit und bis bald.
Mein Name ist Matthias Schüssler und habt's schön. Und jetzt hören wir noch den Clash mit Magnificent Seven an. Das sehen wir dann, ob das für Windows 7 gilt.